Ja, ich möchte jetzt aus der Apostelgeschichte ein paar Verse lesen, und zwar aus dem 8. Kapitel. Aus dem 8. Kapitel, die Verse 26. Nein, die Verse, Entschuldigung, ja, 26 bis 39. Kapitel 8, 26 bis 39. Es ist die bekannte Geschichte von diesem Kämmerer, wie er genannt wird, das heißt ein Finanzminister aus Äthiopien, wie er sich bekehrt hat und hat taufen lassen, eine Taufgeschichte. Also, in dieser Geschichte heißt es, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, tritt hinzu und schließ dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen, wer aber wird sein Geschlecht beschreiben, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die uns ja allen bekannt ist. Es ist eine sehr bewegende und berührende Geschichte, weil hier bei diesem Szene ist eine einzige Person im Mittelpunkt. Es ist kein Jude, es ist ein Ausländer, es ist ein Mann aus Äthiopien, das ist ein bisschen woanders, wie es damals, wie es heute liegt, mehr im Süden, im Sudan, damals gelegen. Und er war ein Finanzminister der dortigen Königin. Und das Schöne an dieser Begegnung ist, dass wir etwas sehen, was für jeden von uns wichtig ist, nämlich zunächst einmal das eine. Hier wird geschildert ein Mann, der ist auf der Suche nach Gott. Er ist eigentlich auf der Suche nach Jesus, er weiß es noch nicht am Anfang. Und er setzt etwas daran, um ihm zu begegnen, diesem lebendigen Gott. Und es ist zugleich eine Geschichte, wo sich zeigt, dass gleichzeitig Jesus auf der Suche ist nach diesem Finanzminister. Also es sind zwei Bewegungen, die sich da treffen, und es ist wunderschön zu sehen, wie der Geist Gottes das alles koordiniert, dass dann dass alles so zusammenpasst, dass das richtige Ergebnis herauskommt. Also wie Jesus alles schon vorbereitet, dass es auf dieser Reise zu einer echten Begegnung mit ihm kommt. Und das zeigt, ihr Lieben, das ist sehr, 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 sehr wichtig, dass wenn immer in uns ein Verlangen entsteht oder entstanden ist, auch in der Vergangenheit, nach diesem lebendigen Gott, dann ist das ein Verlangen, das eigentlich Gott selber in unser Herz gelegt hat. Er ergreift immer die Initiative. Er ist immer derjenige, der zuerst sich irgendwie in unserem Leben bemerkbar macht und dann anklopft bei unserer Türe, und so dass wir dann auch reagieren können auf das, was er tut. Und das ist auch bei euch als Täuflinge eine ganz wichtige Sache zu wissen, dass ihr heute hier seid, dass ihr eine Entscheidung getroffen habt, dass ihr euch taufen lässt. Da geht eine Geschichte voraus. Da hat schon Jesus sozusagen etwas angefangen in eurem Leben, viel früher. Er hat schon angefangen, euch sozusagen ins Blickfeld zu gewinnen, bevor ihr überhaupt geboren seid. Jesus hatte euch im Visier, jeden einzelnen von euch, wo ihr noch nicht einmal den Namen Jesus kanntet. Wenn die Bibel davon spricht, dann spricht sie, kleidet sie das in ein Wort, nämlich das heißt erwählt. Erwählt sagt nichts anderes, als jeder von euch, der sich heute taufen lässt, und wir alle hier, wir waren uns schon im Visier Gottes, im Visier Jesu, weil er unbedingt will, dass jeder von uns zu ihm findet. Es finden nicht alle, da ist auch eine Gegenbewegung natürlich da. Aber es beginnt damit, dass ihr wisst, es ist nicht Zufall, dass ihr heute hier sitzt. Jesus hatte euch schon im Visier. Und wenn ihr jetzt euch heute taufen lässt, dann ist das ein Antworten. Eine Antwort auf den Ruf, der auf euer Leben gekommen ist. Ein Antworten auf das Anklopfen, das Jesus sozusagen schon in eurem eben Leben angeklopft hat. Nun, bei diesem Finanzminister ist es ja sehr schön zu sehen. Es beginnt ja diese Geschichte sozusagen damit, dass deutlich wird, dieser Mann hatte in seinem Herzen schon eine ganz tiefe Sehnsucht hineingelegt bekommen von Jesus, von dem lebendigen Gott, ihn zu finden. Das war ja nicht von sich aus, das war etwas, was übernatürlich, so beginnt es ja, dass Gott selber sich irgendwie bemerkbar macht. Und wenn es in einer Sehnsucht, woher hatte er diese Sehnsucht? Er war da tief in Afrika drinnen. Nun, dort in diesem Äthiopien, da gab es eine bekannte große jüdische Gemeinde, die damals ja auch schon in der Diaspora lebte. Und in dieser jüdischen Gemeinde wird er einem lebendigen Gott begegnet sein. Das hat ihn aufmerksam gemacht. Er hat diese jüdische Gemeinde beobachtet und hat gesehen, diese Leute dienen einem lebendigen Gott, nicht toten Götzen, wie wir sie haben in unserem Land. Er hat kennengelernt einen lebendigen Gott durch diese jüdische Gemeinde. Und er hat gehört von dem, was dieser Gott getan hat in der Vergangenheit des jüdischen Volkes. Er hat gehört von Abraham. Er hat gehört von Mose und den Auszug aus Ägypten und den vielen Wundern. Er hat gehört von dem König David und all den großen Dingen, die er getan hat. Und es hat ihn fasziniert. Es hat ihn getroffen. Es hat in ihm diese Sehnsucht ausgelöst, diesen Gott, der mit diesem Volk ist, den möchte ich kennenlernen, noch tiefer. Und deswegen hat er sich ja entschlossen, dann nach Jerusalem zu kommen. Und es heißt, er kam nach Jerusalem, um anzubeten. Das heißt, er hatte, da war schon etwas in ihm, ja, diese Sehnsucht. Weil er wollte dem Gott, sozusagen, dem das Volk Israel gedient hat, in dem Heimatland dieses Volkes, in Jerusalem, dort wo der Tempel steht und wo Gott gesagt hat, da in Jerusalem, das ist mein Wohnplatz hier auf dieser Erde, da wohne ich, von da aus will ich mich auch offenbaren. Und dorthin ist er gezogen und wollte sozusagen auch dort anbeten. Nun findet er sich auf dem Rückweg. Und er wollte nicht nur diesen Gott anbeten, sondern er wollte, und das ist sehr wichtig, er wollte noch viel mehr wissen über diesen Gott. Und deswegen kauft er sich eine Bibel. Damals war es nicht eine Bibel, wie wir sie haben, sondern eine Schriftrolle. Es gab ja nur das Alte Testament und das nicht als ganzes Buch, sondern als Schriftrolle. Aber er hat sich eine Schriftrolle gekauft, die Schriftrolle des Jesaja. einer der Propheten des Alten Testamentes. Und es war gar nicht so einfach, zu einer solchen Schriftrolle zu kommen, denn die hatten nur die Priester und die Priester gaben das nicht aus der Hand, weil das waren ja heilige Bücher und man wusste ja nicht, was jemand macht mit diesem Buch. Das durfte ja nicht beschmutzt werden oder sonst irgendetwas. Scheinbar hat er gute Zugänge gehabt zu den Ältesten oder Priestern, dieser Finanzminister, und weil er sehr, sehr ehrfürchtig war, hat er eine bekommen. Und jetzt sitzt er da auf dem Weg durch die Wüste hindurch zurück nach Äthiopien und studiert die Bibel. Ihr Lieben, das ist sehr interessant und sehr wichtig. Wenn man Gott kennenlernen will, besser und besser, geht es gar nicht ohne das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist so entscheidend zu studieren und zu hören, wie Gott sozusagen zu einem Menschen redet. Es ist unersetzlich. Es ist für euch, die ihr euch heute taufen lässt, unersetzlich. Es ist für jeden von uns unersetzlich. Wenn wir mehr von diesem Gott erkennen wollen und von Jesus, brauchen wir das Wort Gottes, dass wir darin so studieren, wie es dieser Finanzminister getan hat. Und dann zeigt sich bei dem Finanzminister, es ist gar nicht so einfach, die Bibel zu verstehen. Das merken viele, wenn sie anfangen, in der Bibel zu lesen, vor allem auch junge Leute, aber auch ältere, wenn sie anfangen damit, das ist, sie verstehen nichts, wie Bahnhof. Das ist wie eine andere Welt. Und das ist auch so, ihr Lieben. Die Bibel berichtet ja über Gott, berichtet über seine Welt, berichtet über das, was ihm wichtig ist. Und es ist so ganz anders wie das, was wir in der Welt hier haben, dass wir manchmal wirklich nur Bahnhof verstehen und nicht wirklich erfassen können, was gesagt ist. Denn wir sind gewohnt, mit den Dingen umzugehen und die Dinge zu lesen, die wir schnell verstehen. Wenn wir eine Zeitung lesen, da sind die Dinge alle drinnen, die uns tagtäglich umschwirren, mit denen leben wir. Wenn wir einen Comic lesen, verstehen wir es auch gleich, aber die Bibel nicht, weil sie von einer anderen Welt spricht. Und daher braucht jeder, wenn er die Bibel anfängt zu lesen, geöffnete Augen. Und das geht gar nicht anders. Niemand versteht die Bibel von sich aus. Und das zeigt dieser Finanzminister sehr deutlich. Wie der Philippus ihm begegnet, da sagt er, und da fragt ihn ja der Philippus, verstehst du, was er überhaupt liest? Sagt er, wie soll ich denn verstehen, wenn mir niemand es dabei hilft zu verstehen? Ich verstehe nicht, was da steht. Ich weiß gar nicht, von wem die Rede ist in diesem Text hier. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass wenn wir anfangen, die Bibel zu lesen, und das ist für euch als Täuflinge heute nochmal eine ganz neue Herausforderung, sich wirklich grundlegend mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen, auch wenn es schwer ist, manchmal zu verstehen, auch wenn es oft so scheint, wie wenn es langweilig wäre, weil das also so andere Dinge sind, als mit denen man sich im Alltag beschäftigt, dann lasst nicht locker, denn es ist wichtig, sich danach auszustrecken, dass Gott die Augen öffnet und die Herzen öffnet und das Verstehen öffnet, damit wir hören können, was Gott sagt. Diese Heilige Schrift ist so etwas Kostbares. Und deswegen lasst uns das wirklich mitnehmen auch, und ihr als Täuflinge ganz besonders, dieser Kämmerer oder dieser Finanzminister, der hat ein tiefes Verlangen, dieses Schriftwort oder diese Heilige Schrift zu verstehen, besser Gott kennenzulernen. Und Gott tut das. Er hilft. Er sorgt vor, dass wir verstehen können. Und er hat dazu seinen Heiligen Geist. Deswegen, wenn wir die Bibel lesen, bitten wir, Heiliger Geist, offenbar mir, was ich da lese. Ich verstehe es nicht, aber du kannst mir es offenbaren. Und sehr oft benutzt der Heilige Geist andere Menschen, um uns die Augen zu öffnen. Zum Beispiel Predigten, Bücher, Gespräche mit Menschen, die schon mehr Erkenntnis über Gott gewonnen haben, die helfen uns auszulegen, was steht denn da? Wie wir miteinander gesprochen haben über die Taufe zum Beispiel. Da war das so ein Akt, wo ich wie ein Handlanger Gottes sein wollte, um euch die Augen zu öffnen. Was heißt denn Taufe? Man muss nicht alles direkt von Gott empfangen sozusagen. Aber er will durch andere Menschen in unser Herz hinein Licht bringen. Deswegen braucht es die Gemeinde. Deswegen braucht es die Gemeinschaft, dass wir uns auch wirklich von ihm da beschenken lassen in einer besonderen Weise. Und nun? Also, er hat eine Schrift gekauft und er ist auf dem Weg. Und gleichzeitig, als er auf dem Weg ist, hat schon Gott etwas vorbereitet, damit diesem Finanzminister geholfen wird in seiner Situation, dass er versteht, worum es da geht. Denn auf der einen Seite zieht von Jerusalem der Finanzminister nach Gaza, also nach Süden hinunter, und gleichzeitig sendet Gott einen Engel, ohne dass der Finanzminister das weiß, er sendet einen Engel zu Philippus. Und man weiß nicht genau, wo er war, aber er war sicher nicht in Jerusalem, sondern in einem anderen Gebiet. Und sagt, Philippus, steh auf und geh. Geh an einen Ort, der dort und dort ist, auf die Straße nach Gaza, und dort ist es völlig öde. Also das heißt, dort gibt's keinen. Niemand. Aber der Philippus weiß nicht, warum ihm der Geist Gottes das sagt, aber er ist gehorcht und geht hin. Und jetzt, das ist eine herrliche Koordination Gottes. Göttliche Koordinationen sind immer das Tollste, wenn man sie sieht. Jetzt zieht der Kämmerer da, er sitzt im Wagen, er liest die Schriftrolle und dann kommt da der Philippus, einer der Apostel, und gesellt sich da auf diesen Weg und dann sieht er, heißt es. Er hat genau koordiniert, Gott, dass die sich treffen, den Wagen des Äthiopiers. Und der Geist Gottes sagt, geh hin zu diesem Wagen. Halte dich an diesen Wagen. Das heißt, geh neben dem Wagen. Wir sind ja nicht schnell gefahren mit dem Pferd oder der Kutsche, ja? Kann man ja daneben hergehen. Und der Philippus tut es. Und genau in diesem Augenblick, wieder eine göttliche Koordination, genau in diesem Moment liest der Finanzminister eine Stelle aus dem Jesaja-Buch, nämlich Jesaja Kapitel 53. Jesaja hat 66 Kapitel, viele, viele Verse. Aber genau an dieser Stelle, ihr Lieben, genau an dieser Stelle, wo der Philippus ihm nahe kommt, liest er Jesaja 53. Und ihr Lieben, Jesaja 53 ist die deutlichste und klarste Stelle im Alten Testament, die voraussagt den Tod Jesu, die Auferstehung Jesu und was der Tod Jesu bedeutet. Es gibt überhaupt keine bessere Stelle im Alten Testament als Jesaja 53. Als Ansatzpunkt, wie der Philippus jetzt diesem Finanzminister da die Augen öffnen kann. Und das war wie ein, wie sagt man, wie ein Elfmeter, ein aufgelegtes Tor, ja, das Gott da geschenkt hat. Und wie der Philippus daneben hingeht, da merkt er, ja, da liest jemand, dieser Mann hier, aus Jesaja 53. Und der Finanzminister, der merkt, dass neben ihm einer geht. Und Philippus fragt diesen Mann, ja, verstehst du überhaupt, was du da liest? Denn man hat damals im Altertum immer laut gelesen, das muss man auch dazu sagen. Man hat nie leise gelesen, das kam gar nicht vor. Auch wenn man zu Hause war, man hat immer laut gelesen. Das heißt, er hat auch hier ganz laut gelesen, so dass der Philippus das hören konnte. Und dann sagt er, verstehst du? Und dann sagt Jesus, das sagt eben der Finanzminister, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Niemand ist da, der mir hilft. Und ich weiß gar nicht, von wem er redet. Von wem redet er denn? Von sich selber oder von einem anderen? Und er bittet dann den Philippus einzusteigen in seinen Wagen. Jetzt geht's los mit dem Evangelium. Das ist, also besser kann man es gar nicht gestalten. Ja, aber ich will sagen, Jesus hat schon vorbereitet, ihn im richtigen Augenblick zu begegnen durch den Philippus. Jesus hat vorbereitet in jedem Leben von euch zum richtigen Zeitpunkt, dass ihr die richtigen Worte hört, dass sie euch zu Herzen gehen und dass dadurch eine Entscheidung fällt, so wie es jetzt auch bei dem Kämmerer ist. Nun, der Philippus erzählt ihm jetzt auf dem Hintergrund von Jesaja 53 das ganze Evangelium. In Jesaja 53, Da wird beschrieben, Jesus, wie er gemartert wird. Da wird beschrieben, wie er verhöhnt und verspottet wird. Da wird geschrieben, wie er durchbohrt wird, wie also sozusagen gekreuzigt wird. Und es wird beschrieben, warum das geschieht. Und das heißt, da, als er, dieser Mann, da ans Kreuz geschlagen wurde oder durchbohrt wurde, da ist die Sünde der Menschen auf ihn gelegt worden. Auch die Krankheiten der Menschen hat man auf ihn gelegt. Und er ist wegen unserer Sünden gestorben. Wegen unserer Schmerzen und Krankheiten gestorben. Und es heißt noch mehr. Und das, was er da erleidet, das ist eine Strafe Gottes für unsere Sünden. Und er trug die Krankheit. Und er trug die Strafe, nicht wir. Warum? Damit wir frei ausgehen. Damit wir Vergebung unserer Sünden bekommen können durch das Kreuz Jesu. Er erzählt ihm das ganze Evangelium aufgrund von Jesaja 53. Und er sagt, es ist, dieser Mann war wie ein Schaf, das zur Schlachtbank geführt wird. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang aus dem Alten Testament natürlich, wie auch in Jesaja 53 vorkommt. Also er hat sein Leben hingegeben als ein Opfer. Und dann heißt es, er wurde weggenommen aus dem Land der Lebenden. Dann heißt es, Gott hat ihn wieder zu neuem Leben erweckt. Er hat das nicht mit diesem Wort beschrieben, aber er hat seine Zukunft beschrieben von dem. Als einen Lebenden, der nun viele, 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 viele Menschen zur Errettung führt. Und dann hat Philippus ihm das ganze Evangelium erklärt und hört mal zu. Zu dem Evangelium gehört auch die Taufe. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern die Nationen. Das heißt, erklärt ihnen das Evangelium. Erklärt ihnen es so, dass ihr sagt, Jesus ist für eure Sünden gestorben, ist der Herr. Also euer Erlöser. Jesus ist auferstanden. Er möchte in euer Leben kommen, neues Leben geben und Herr eures Lebens sein. Und er will, dass ihr ihm nachfolgt. Euer ganzes Leben lang. Und dann sagt, macht zu Jüngern. Also entscheidet euch mit eurem Ja zu einem Leben mit Jesus und dann tauft. Das ist der Missionsbefehl. Geht hin in alle Welt. Macht zu Jüngern alle Nationen. Und tauft sie auf den Namen des Vaters und Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also die Taufe ist hier in einem ganz engen Zusammenhang mit unserem Ja zu Jesus. Der Ernst hat das schon in seiner Einleitung gesagt, dieses Ja zu Jesus noch gebetet. Ihr Lieben, wenn ein Mensch Ja zu Jesus sagt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Entschlossenheit, dann ist er reif für die Taufe. Nicht vorher, weil er noch nicht reif, weil er die Entscheidung nicht getroffen hat. Und diese Taufe war dann für den Äthiopier ganz selbstverständlich. Es steht ja gar nicht viel da. Es sagt nur, als sie an ein Wasser kamen, da sagte der Finanzminister, schau, da ist ein Wasser, sagt also Philippus. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Wie kommt er denn auf den Gedanken? Also muss ihm der Philippus das vorher erklärt haben, so wie ich das jetzt getan habe. Weil Philippus gesagt hat, wenn du glaubst an Jesus, dann lass dich taufen. Und dann sagt er, schau, da ist ein Wasser, lass ich mich taufen. Ihr Lieben, diese Taufe ist eine äußere Bestätigung des Bundes, den jemand mit Jesus schließt. Das ist etwas so Kostbares, das kann man nicht als Säugling. Und das ist so wichtig, dass wir zuerst ein Ja sagen zu Jesus und dann sagen, so, ich lasse dieses Ja jetzt bestätigen durch die Taufe. Wenn ihr jetzt in das Wasser dann eintaucht gleich, dann ist das wie wenn ihr einen Bundesschluss, ich habe das verglichen im Gespräch mit euch, wie einen Ehebund. Ihr sagt Ja zu eurem Lebenspartner. Ihr sagt Ja zu demjenigen, der Erlöser und Herrgeber, und ihr bestätigt das durch die Taufe. Die Taufe ist wie ein Stempel auf ein Dokument und dieser Stempel heißt, ich gehöre von jetzt an Jesus und niemand anderen. Ich gehöre nicht mehr den finsteren Mächten, ich gehöre nicht mehr mir selber, ich gehöre ihm. Und das wird bestätigt, denn er ist für uns gestorben und deswegen ist dieses Wasser auch ein Zeichen für Sündenvergebung. Er hat alle Sünden getragen. Jesaja 53 macht das sehr, sehr deutlich. Und ihr Lieben, deswegen ist es das Schönste, was euch passieren kann, wenn ihr sagt, ja, Jetzt ist der Zeitpunkt. Ihr Lieben, es gibt viele Menschen, die immer wieder sagen, ja, bin ich reif genug für die Taufe? Wie lange muss ich denn warten, bis ich alles verstanden habe? Ihr Lieben, es gibt viele Leute, die wissen viel über Jesus. Ja, jahrelang, ja. Aber sie treffen keine Entscheidung, mit Jesus zu leben. Das ist ein großer Unterschied. Vom Religionsunterricht oder von zu Hause mitbekommen zu haben, wer Jesus ist, das genügt nicht. Wir müssen einen Bund mit ihm schließen. Und wenn einer mit ganzer Entschlossenheit sagt, ja, dann ist er reif für die Taufe. Es braucht keine andere Reife. Es braucht nicht etwas, was die Bibel Heiligung nennt. Das kommt nachher. Wenn man eine Ehe schließt, schließt man sie nicht am Ende, sondern am Anfang. Und die Ehe kommt nachher. Wenn es klar ist, dass man heiraten will, mit ganzem Herzen, dann feiert man eine Hochzeit. Und diese Taufe ist eine Hochzeit mit Jesus. Am Beginn. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das tut, dann werde ich euch helfen. Und zwar helfen mit der Kraft meines Heiligen Geistes. Deswegen werden wir heute, wenn wir dann die Taufe vollzogen haben, für euch beten um die Fülle des Heiligen Geistes. Dass euch der Heilige Geist erfüllt und euch leitet. In Apostelgeschichte 2, das ist jene Szene, wo Pfingsten berichtet wird, wo der Apostel Petrus seine erste Predigt gehalten hat, das erste Mal öffentlich aufgetreten ist und die erste christliche Gemeinde entstand. Da hat er ihnen auch über Jesus gesagt, über ihn, der Gekreuzigte und so weiter und auferstanden. Ne? Und dann heißt es am Ende, und als sie das hörten, die tausenden Leute, die da waren, da fragten sie und sagten zu den Aposteln, Brüder, was sollen wir jetzt machen? Sie waren so betroffen, dass sie gewusst haben, irgendwas muss mit uns geschehen. Sie waren überführt von ihrer Sündhaftigkeit und ihrem Verlangen, Jesus sozusagen in ihr Leben aufzunehmen. Und dann sagt Petrus, tut Buße. Das heißt, sagt Ja zu ihm, gebt ihm eure Sünden und lasst euch taufen. Er sagt nicht, geht zuerst 5 Jahre in eine Bibelschule und am Ende machen wir ein Examen und dann werden wir schauen, ob ihr reif seid für die Taufe. Es braucht eine Voraussetzung für die Taufe, das ist ganz klar. Aber die Voraussetzung ist nicht mein Wissen, sondern die Voraussetzung ist meine Entschlossenheit, Jesus zu folgen, auch wenn ich noch nicht alles von ihm weiß. Das ist wichtig. Ihr müsst nicht eine bestimmte Reife an den Tag legen heute, sondern nur die Reife zu sagen, ja, ich will diesen Jesus nachfolgen, weil ich das eine erkannt habe, er ist für meine Sünden gestorben und er ist mein Herr. Ich gebe ihm mein Leben. Das ist die Voraussetzung. Und wer das entschlossen sagt, nicht halbherzig, na ja, machen wir es halt. Wenn einer sagt, na ja, machen wir es halt, dann ist er nicht reif für die Taufe. Ja? Die Entschlossenheit und die Entschiedenheit. Und in dieser Stelle, die ich gerade zitiert habe, wo der Apostel sagt, der Petrus, tut Buße und lasst euch taufen, sagt er als nächsten Satz, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Interessant. Die Taufe kann ein Türöffner sein, dass der Heilige Geist mit Macht in euer Leben kommt. Das ist eine Verheißung. Ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Rechnet damit, streckt euch danach aus. Dass die Folge dieser Taufe ist, dass eine Türe aufgeht, weil ihr diese Türe geöffnet habt. Und Jesus sagt, wenn ihr diese Türe öffnet, indem ihr euch taufen lässt, dann werde ich mich dazustellen. Und ich werde euch beschenken mit der Kraft des Heiligen Geistes, der euch leiten wird und führen wird und Offenbarung geben wird und so weiter. Darum wollen wir auch dafür im Anschluss beten. Amen.